Und das sind die Ortsbeschreibungen zum 13. Kapitel. Vorne die Sotto, vor die Sott. Drei Ortsteile mit je einer Kirche, Tredolo, Basilia und Vico, reihen sich auf einer Länge von 1,5 Kilometer aneinander und bilden eine Siedlung von fast 600 Einwohnerinnen. Historische Gebäude sind rar gesät, was das Dorf etwas seelenlos erscheinen lässt. Darüber vermögen weder der üppige Blumenschmuck noch zeitgenössische architektonische Akzente hinwegzutäuschen. Wer die Narben im Ortsbild auf das Erdbeben von 1976 zurückführt, liegt allerdings falsch. Sie gehen vielmehr auf das Konto der deutschen Wehrmacht, die vorne die Sotto am 26. Mai 1944 fast vollständig zerstörte. Es war eine Vergeltungsmaßnahme nach einem Partisanenangriff auf eine nationalsozialistische Marschkolonne an der Straße von Ampezzo nach vorne. Die Deutschen hatten den Befehl, einheimische Männer für den Kampf gegen die Alliierten zu rekrutieren und das Vieh der Bauern zu beschlagnahmen. Der Kriegsdienst und die sogenannte Viehstellung waren zuvor von den Bewohnern verweigert worden. Das rief die karnischen Widerstandskämpfer auf den Plan. Sie legten eine Mine und nahmen den Konvoi unter Feuer. Ein hochrangiger deutscher Offizier kam ums Leben, seine Männer zogen sich zurück. Der Jubel über den gelungenen Coup der zum Teil noch jugendlichen Partisanen hielt sich jedoch in Grenzen, denn die Dorfbewohnerinnen fürchten zu Recht die Rache der Nazis und suchten in Scharen Zuflucht in den umliegenden Wäldern. Der Gegenschlag erfolgte noch am selben Tag. Eine schwer bewaffnete deutsche Einheit rückte in den Abendstunden mit rund 30 Lastwagen und Panzern an. Wer noch nicht geflohen war, wurde Zeuge eines grausamen Schauspiels. Auf der Motorhaube eines Kübelwagens lag gefesselt Ovidio Sala, ein junger Partisan aus dem Ort. Er wurde von den Nazis vor den Augen seiner Mutter gefoltert und ermordet. Das war der Auftakt einer beispiellosen Orgie der Zerstörung. Mit deutscher Gründlichkeit und unter Einsatz von Panzergranaten, Phosphorbomben und Flammenwerfern schossen die Soldaten ein Haus nach dem anderen in Brand. Die Bilanz: 400 zerstörte Gebäude, darunter auch zwei Kirchen, 1800 Obdachlose sowie zahlreiche verbrannte Tiere. Die Geflüchteten waren zwar mit dem Leben davongekommen, hatten aber ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Das Inferno löste in den umliegenden Orten eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität aus. Trotz kriegsbedingtem Mangel spendeten viele Familien Lebensmittel und Kleidung und stellten provisorische Unterkünfte zur Verfügung. Auch ein Komitee zum Wiederaufbau des Viehbestandes wurde gegründet. Koordiniert wurden die Maßnahmen sowohl von der Diözese als auch von den Garibaldini, die in der Folge immer mehr Zulauf erhielten. So ließen neuerliche Repressalien der Nazis nicht lange auf sich warten. Die deutsche Kommandantur in Udine untersagte jegliche Hilfeleistung für vorne die Sotto und drohte im Fall der Umgehung des Verbotes, sämtliche Lebensmittellieferungen nach Karnien zu unterbinden. Das bewog die Einheimischen, eine hochrangige Bittdelegation nach Udine zu schicken, die allerdings nicht vorgelassen wurde. 75 Jahre später scheint die Erinnerung an die Ereignisse nahezu ausgelöscht. Vergeblich sucht man in vorne die Sotto nach einem Mahnmal, das auf die einstige Zerstörung des Ortes durch die Nationalsozialisten hinweist. Auf Nachfrage an der Rezeption des Albergo Diffuso erfährt man, dass sich bis vor wenigen Jahren eine entsprechende Gedenktafel an der Fassade der Volksschule befand, die jedoch im Zuge ihrer Sanierung entfernt wurde und dann verschwunden sei. Nur am Municipio findet sich eine Inschrift mit einem knappen Hinweis auf den 26. Mai 1944. Darunter werden die Opfer aller Kriege, Guerra di Libia, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, Lotta di Liberazione, seit 1900 aufgelistet. Die Namen der Toten sind alphabetisch geordnet, was zur Folge hat, dass zwischen gefallenen Soldaten und zu Tode gekommenen Partisanen kein Unterschied gemacht wird. Zugleich wird deutlich, wie zerrissen manche Familien damals waren. So hatte etwa die Familie Nassivera 7 Gefallene zu beklagen. 5 von ihnen dienten in der italienischen Armee und fielen in Griechenland oder Russland, 2 weitere ließen im Befreiungskampf in der Heimat ihr Leben. Einkehr. Alpino. Freundliches Albergo im Ortsteil Basilia, inklusive Bar und kleinem Restaurant. Geboten werden regionale Küche und gute Weine. Bar Ristorante alla Fontana. Das ehemals erste Haus am Platz bietet ein Bild des Jammers. Bar und Restaurant werden mittlerweile getrennt geführt. Man kann den Familienzwist förmlich riechen. Bar Pizzeria Cianalotte, die naheliegende und nicht ungemütliche Alternative zu obgenannter Gaststätte. Verhungern muss hier niemand. Vorne die Sopra, vor die Sore. Puristen mögen über den Touristenort, der sommers wie winters tausende Gäste anzieht, die Nase rümpfen. Wer aber die schöne Annäherung entlang des Zerlamento in den Beinen hat und entsprechend hungrig und durstig ist, wird den Ort in milderem Lichte sehen. Denn bei allem Kommerz, der sich an der Peripherie in schlimmen Bausünden und einer malträtierten Landschaft niederschlägt, hat vorne die Sopra seine Seele nie ganz verkauft. Das trifft zumindest auf den Ortsteil Vico nördlich der Hauptstraße zu, den historischen Kern mit Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Gebäude zeugen von kurzen Perioden der Prosperität, die wiederholt durch kriegerische Ereignisse oder wirtschaftliche Krisen unterbrochen wurden. Bis zu 40 Personen wohnten in den zum Teil fünfgeschossigen Häusern, Großfamilien, die fast ausschließlich von Landwirtschaft oder Handwerk lebten. Eine weitere Einkommensquelle war, wie in vielen karnischen Dörfern, der fliegende Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs. Die meiste Zeit herrschte hier aber bittere Not. Dass sich vorne die Sopra nie zur Kleinstadt entwickeln konnte, liegt auch an der Abgeschiedenheit des Wahlalter Tagliamento. Erst im 19. Jahrhundert wurde eine ganzjährig befahrbare Straße nach Ampezzo gebaut und der Passo della Mauria im Norden ist noch heute eine beträchtliche Hürde. Entsprechend wenig weiß man über die Ursprünge des Ortes. Vermutet wird, dass hier nomadische Keltenstämme Station machten, ehe die Römer das Tal unter ihre Kontrolle brachten und den Archäologen ein paar Münzen hinterließen. Das erste schriftliche Dokument stammt aus dem Jahr 778 und belegt, dass Tassilo III., Herzog von Bayern, das Dorf der Abbazia Santa Maria in Silvis bei Pordenone vermachte. 200 Jahre später ging vorne die Sopra in den Besitz des Patriarchen von Aquileia über. Die Unterjochung und Ausbeutung der Bauern blieb aber örtlichen Grundherren überlassen, womit finstere Zeiten des Hungers und der Willkür begannen. Erst Anfang des 16. Jahrhunderts fiel ein wenig Glanz auf die Männer von vorne. Sie kämpften, wohl nicht ganz freiwillig, an der Seite der Venezianer gegen Kaiser Maximilian I. und wurden, nachdem sie sich am Passo della Mauria den Österreichern entgegengestellt hatten, für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Streitigkeiten mit den Nachbardörfern und Hungersnöte sind aus der Zeit nach dem Krieg gegen die Habsburger überliefert. Verschont blieb Forni hingegen von der Pest, die damals halb Europa dezimierte, vermutlich aufgrund der Fürsprache der Jungfrau Maria, der man zum Dank eine kleine Kapelle errichtete. Das lockte zahlreiche Pilger an, gleichsam die ersten Touristen im Tal. Landwirtschaft und Handwerk florierten. Forni erlebte eine erste Blüte. 1797, mit dem Ende der Venezianischen Republik, zogen die Franzosen ins Land, gliederten Forni an die Gemeinde Cadore im heutigen Belluno an und plünderten es gleich mehrmals. So wurden die Österreicher, als sie 18 Jahre später Friaul annektierten, als Befreier begrüßt. Fast 50 Jahre überließen sie die Fornesi weitgehend sich selbst. Dann erfolgte die Eingliederung in das Königreich Italien, was mit erheblichen Verbesserungen der Infrastruktur und vermehrter staatlicher Kontrolle einherging. Auch der Fremdenverkehr nahm seinen Anfang, bis der Erste Weltkrieg dem zarten Aufschwung ein jähes Ende bereitete. Zwar lag das Alta Val Tagliamento nicht unmittelbar an der karnischen Front, dennoch wurde es nach der italienischen Niederlage von Caporetto von der K&K-Armee überrannt. Wieder ging es für die Bewohnerinnen ums nackte Überleben. Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Forni di Sopra, im Gegensatz zu Forni di Sotto, kaum Spuren. Jedenfalls kam es vor Ort zu keinen militärischen Operationen. Da wie dort schweigt man sich in den Fremdenverkehrsprospekten über den bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus aus und wird auf die Tatsache vergessen, dass vorne die Sopra 1944 Teil der von Partisanen kontrollierten Zona Libera della Carnia e del Friuli war. Einkehr? Albergo Centrale, nettes Haus auf der Piazza del Comune im alten Ortskern, schöne Zimmer, gehobene Küche. Hotel Davost, der unersehliche Bau neben dem Hallenbad, erweist sich als passables Quartier mit gutem Restaurant. Hotel Posta, das größte und zugleich nobelste Haus im Ort, ist mit Vorsicht zu genießen. Gegen die Zimmer ist nichts einzuwenden, die Küche sinkt aber gelegentlich auf Pflegeheimniveau. Von der Halbpension ist abzuraten. Bar, Allee Sportivi, das Beste ist die Lage am verkehrsberuhigten Hauptplatz. Man sitzt unter dem Vordach eines mehrstöckigen Hauses mit Holzbalkonen und begrünter Fassade und sieht den Kindern beim Radfahren zu.